SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Live aus dem Studio Bern mit diesen Themen. Die Schweiz kann abgewiesene Äthiopier künftig nach Äthiopien zurückschaffen, auch ohne Rückübernahmeabkommen. Der Waffenstreit mit der EU kommt in Fahrt. Nun nehmen es der Schweizerische Polizeibeamtenverband und die SP mit den Schützen auf. Die Bergbahnen in Grand-Montana stehen still. Ein schlechtes Signal, heißt es dazu beim Verband Seilbahnen Schweiz.
Man sollte den Gast im Fokus haben. Der Gast ist das Wichtigste für unsere Branche. Und von daher gesehen ist natürlich die aktuelle Lösung jetzt mit die Bahn einfach schließen ganz sicher nicht das, was der Branche gut tut.
Um 13 Uhr, die Dokufiktion «Bis ans Ende der Träume» widmet sich dem Leben der Schweizer Reisereporterin Katharina von Arx. Ihre Reportagen aus der weiten Welt machten sie weltberühmt.
Viele Hausfrauen haben das gelesen und die haben gesagt, wir haben so viel zu tun mit Kind und Kegel und Küche und allem, nicht wahr? Und dem Mann. Und wir könnten nie so reisen und wir würden uns auch nie so reisen. Das hat mich schon sehr berührt.
Unser Tagesgespräch mit dem Drehbuchautor Wilfried Meichtri um 1 bei uns. Ein Rendezvous mit Simon Leu. Schönen Mittag. Menschen aus Äthiopien, die in der Schweiz bleiben wollen, aber nicht bleiben dürfen, weil zum Beispiel ihr Asylgesuch abgelehnt worden ist, die können wieder nach Äthiopien zurückgeschafft werden. Grundlage dafür ist eine Vereinbarung zwischen der EU und Äthiopien, die auch für das Schengenland Schweiz gilt. Die Bundesbehörden haben heute eine Meldung der Tamedia Mantelzeitungen bestätigt. Vorgesehen ist, dass die Migrationsbehörden bei der Ausschaffung eng mit dem äthiopischen Geheimdienst zusammenarbeiten und natürlich auch mit dem äthiopischen Regime. Bei mir im Studio ist jetzt Patrick Wülser. Sie waren jahrelang unser Korrespondent in Afrika, waren auch in Äthiopien. Das Regime in Äthiopien ist ja autoritär. Welche Erfahrungen haben Sie eigentlich diesbezüglich gemacht?
Also Äthiopien ist eine typische Entwicklungsdiktatur. Seit 30 Jahren wird das Land von einer Einheitspartei mit eiserner Hand regiert, durchaus erfolgreich übrigens. Es ist eine wichtige Volkswirtschaft, aber auch sicherheitspolitisch in diesem fragilen Umfeld in Ostafrika wichtig. Aber zeigt, wie Sie erwähnt haben, alle Anzeichen eines Überwachungsstaates, das merkt man als westlicher Journalist, wenn man einreisen möchte. Es ist sehr kompliziert, überhaupt ein Visum zu bekommen. Das dauert meistens mehrere Wochen. Man will alle Details wissen, der Route, welche Mikrofone man da mitbringt, mit wem man sprechen will. Und dann, wenn man unterwegs ist, wird man auch überwacht. Und es ist mir verschiedentlich passiert, dass das auch Aufnahmen von ganz profanen Reportagen zur Dürre oder so dann kurzerhand beschlagnahmt werden.
Sie zeichnen ein Bild eines autoritären Staates, also politische Mitsprache ist da nicht erwünscht.
Überhaupt nicht. Das merkt man auch bei Interviews, wenn man mit den Menschen spricht. Die Menschen sprechen nicht gern öffentlich, auch nicht zu politischen Themen. Und das lässt sich auch belegen. Man weiß, dass in Äthiopien Tausende von Menschen aus politischen Gründen inhaftiert sind. Es gibt Zahlen, dass seit 2015 20.000 Menschen im Gefängnis stecken. Man merkt es aber auch bei Aufständen. Es kam vor knapp 2 Jahren in der Umgebung von Addis Abeba zu ethnischen Unruhen und das ist belegt mit Bildern. Da hat die Polizei mit scharfer Munition auf Kinder und Frauen geschossen. 300 Menschen kamen dabei ums Leben.
Wie groß ist denn der Druck für Oppositionelle, Äthiopien zu verlassen?
Es ist immer schwierig, in solchen Ländern zu unterscheiden, wer jetzt das Land aus wirtschaftlichen Gründen verlassen will und wer aus politischen Gründen nach Europa will. Aber es ist klar, viele junge Äthiopierinnen und Äthiopier haben seit Jahren genug von diesem autoritären Regime. Es kommt ja immer wieder zum Ausnahmezustand, zu Protesten, mit Toten. Es gibt keine freien Medien und unabhängige Berichte sagen eben, es gibt politische Gefangene, es gibt sogar Folter in diesen Gefängnissen.
Die Migrationsbehörden werden eng mit dem äthiopischen Geheimdienst zusammenarbeiten. Das ist vorgesehen. Wie problematisch ist diese Zusammenarbeit?
Also so wie dieser Geheimdienst beschrieben wird in Berichten, ist es problematisch. Also dieser Geheimdienst hat nicht nur Spitzel und eine Schnüffeltätigkeit mit moderner Technologie, also es sollen Telefonate abgehört werden, eben bis nach Europa zu Asylbewerbern, und es soll eben zu Folter kommen in Gefängnissen. Aber noch nie hat ein westlicher Journalist ein solches Gefängnis besuchen können. Aber allein diese Anscheinsproblematik macht es ein bisschen seltsam, dass die Schweizer Behörden ausgerechnet jetzt mit diesem Geheimdienst eng zusammenarbeiten, auch wenn die Äthiopier nun behaupten, dass gewissermaßen die Einwohnerkontrolle Äthiopiens dem Geheimdienst zugeordnet sei.
Vor ein paar Tagen wurde in Äthiopien ja ein neuer Regierungschef vereidigt, der eine ethnische Minderheit vertritt und man von ihm sagt, er sei ein Reformer. Patrick Hülser, wird das Land mit ihm offener?
Der neue Premierminister Abiy Ahmed ist für viele Äthiopier tatsächlich eine Hoffnungsschimmer, wenn man jetzt so mit ihnen spricht. Nach Jahren der ethnischen Unruhen wird jetzt erstmals ein Vertreter der Oromo Regierungschef. Es ist zwar die ethnische Mehrheit, aber sie wurde über Jahre unterdrückt und er verspricht die Korruption zu bekämpfen. Das sagt zwar jeder afrikanische neu gewählte Präsident, aber er hat in seiner Antrittsrede sich von Herzen entschuldigt bei den Familien, die Angehörige bei Protesten durch die Polizei verloren haben. Und das ist immerhin ein Symbol oder vielleicht ein Zeichen für eine Wende.
Einschätzungen von Patrick Wölser live im Rendezvous. Nun Nachrichten in der Übersicht. Christian Düscher.
In der Schweiz sind rund 30.000 Personen vom Datenskandal um Facebook betroffen. Diese Zahl bestätigte ein Sprecher des Unternehmens. Die Daten wurden über die App This is your digital life abgerufen. In der Schweiz hatten nur 6 Personen die App auf Facebook installiert, doch die App konnte nicht nur die Daten der Nutzer abrufen, die sie installiert haben, sie griff auch auf die Daten der Facebook-Freunde der betroffenen Nutzer zu. So sind auch Benutzer betroffen, deren Freunde im Ausland die App installiert hatten. Wie die Daten der 30.000 Personen aus der Schweiz verwendet wurden, ist nicht bekannt. Der Verband Schweizerischer Polizeibeamter fordert härtere Strafen bei Gewalt und Drohungen gegen Beamte. Zum ersten Mal wurden im vergangenen Jahr über 3000 Straftaten in diesem Bereich verzeichnet, wie die Kriminalstatistik 2017 zeigt. Dies scheine jedoch nicht zu interessieren, schreibt Generalsekretär Max Hoffmann in einer Stellungnahme. Der Bundesrat gehe mit den Vorlagen zur Harmonisierung und Erhöhung der Strafen fahrlässig um. Das Strafgesetzbuch sei nicht mehr zeitgemäß. Der Verband hoffe, dass das Parlament den Druck nun kontinuierlich erhöhe und endlich handle, so Hoffmann. Es bleibt dabei, der Walliser Weinhändler Dominique Giroux muss wegen Steuerhinterziehung eine Buße von 7 Millionen Franken bezahlen. Das Bundesgericht hat den Entscheid der Steuerrekurskommission des Kantons Wallis weitgehend bestätigt. Einzig die nicht bezahlten Steuern von 2003 seien verjährt, urteilte das Gericht. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass das Ehepaar Giroux von 2003 bis 2010 insgesamt 10 Millionen Franken an Einkünften nicht angegeben hatte. Ende des vergangenen Jahres haben knapp eine Dreiviertelmillion Schweizerinnen und Schweizer im Ausland gelebt. Damit würde die Auslandschweizer Gemeinde einwohnermäßig den viertgrößten Kanton bilden, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Mit rund 200.000 lebten die meisten Auslandschweizerinnen und Schweizer in Frankreich, gefolgt von Spanien und den USA. Fast 3/4 aller Auslandschweizer besitzen neben dem Schweizer Pass noch eine weitere Staatsangehörigkeit. Der Anteil an zugefügtem Zucker in Joghurt und Frühstückmüslis in der Schweiz ist gesunken. Dies zeigt eine Erhebung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Die Reduktion sei das Resultat eines freiwilligen Engagements. Vor 3 Jahren hatten sich zahlreiche Unternehmen verpflichtet, den Gehalt an zugesetztem Zucker bis Ende 2018 zu reduzieren. Laut dem Bund sank der Zuckeranteil bei Joghurts in den vergangenen Jahren um 3, bei Frühstück-Müslis um 5%. Frankreichs Regierung zeigt sich vor der nächsten Streikwelle im Bahnverkehr unnachgiebig. Premierminister Edouard Philippe sagte dem Sender France Inter, man halte an der Reform der staatlichen Bahngesellschaft SNCF fest. Er sei zwar offen für Gespräche über das Tempo der Sanierung, aber nur, wenn es klare Bekenntnisse zu Reformen gebe. Die SNCF ist hoch verschuldet. Präsident Emmanuel Macron will die Staatsbahn deshalb sanieren. Dienstag und Mittwoch hatten Streiks große Teile des Bahnverkehrs lahmgelegt. Ab Samstagabend soll der Streik wieder aufgenommen werden. Das Wetter. Im Norden wechseln sich heute Sonnenschein und starke Bewölkung ab und gebietsweise fällt Regen. Die Höchsttemperatur liegt um 13 Grad. Im Süden ist es meist sonnig. Morgen scheint in der ganzen Schweiz meistens die Sonne bei 16 bis 20 Grad.
Rendezvous am Mittag 12.41 Uhr. Skifahren zum Schnäppchenpreis. Welche Erfahrungen Andermatt Zedrun mit flexiblen Preisen für Skipässe gemacht hat. Dann eine doch ziemlich ungewöhnliche Allianz. Polizisten und Sozialdemokraten zusammen für ein schärferes Waffenrecht. Und Panama Papers. War da mal was? Und was ist geblieben von den Enthüllungen von vor 2 Jahren? Die Wintersaison geht in vielen Regionen langsam, aber sicher zu Ende. Das Besondere an dieser Saison waren zum einen die riesigen Schneemengen, zum anderen aber auch die neuen Preismodelle für die Skipässe, die verschiedene Skigebiete eingeführt haben. Und das war erst der Anfang. Zuerst die Frage an Matthias Heim aus unserer Wirtschaftsredaktion bei mir im Studio. Was ist denn das Neue an diesen Preismodellen?
Ja, die Tageskarte kostet nicht mehr die ganze Saison gleich viel, sondern der Preis schwankt, je nach Angebot und Nachfrage. Vereinfacht gesagt, wenn alle Ferien haben, auf die Piste wollen und die Bedingungen perfekt sind, dann kostet die Tageskarte mehr. Bei schlechtem Wetter in der Nebensaison ist die Tageskarte günstiger. Dieses Modell kennen wir ja eigentlich im Wesentlichen vom Fliegen. Da wird der Preis auch von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Verschiedene Skigebiete haben nun inzwischen solche Preismodelle eingeführt, wobei eben Andermatt Zedrun auf diese Saison hin am weitesten gegangen ist, nämlich mit flexiblen Preisen gegen unten und gegen oben.
Eben, und Andermatt Zedrun hat nun eine Saison lang Erfahrungen sammeln können. Und wie diese ausgefallen sind, das zeigt jetzt Ihr Beitrag.
Zwischen 37 und 73 Franken kostet in Andermatt in der laufenden Saison eine Tageskarte und nicht mehr fix 62 Franken wie im Winter zuvor. Die Preise variieren, je nach Wochentag, je nach Wetter und je nachdem, wie weit die Karte im Voraus gekauft wird. Ein solches Modell mit flexiblen Preisen gegen unten und oben ist neu für ein Skigebiet. Allerdings hätten sich die Gäste rasch daran gewöhnt, bilanziert Silvio Schmid, Geschäftsführer der Skiarena Andermatt Zedrun.
Also grundsätzlich bin ich eigentlich positiv überrascht, wie schnell der Gast das akzeptiert hat. Er ist ja gewohnt, online andere Produkte und Angebote zu buchen und er hat das wirklich akzeptiert.
Trotzdem hätte sich im Alltag gezeigt, dass die Kunden nicht jeden Preis gutierten.
Also es gibt so eine Preisspanne. Ich glaube, bis so unter 70 Franken hatten wir eigentlich kein Problem. Und als dann die Spanne über die 70 Franken gegangen ist, da hatten wir wesentlich mehr Rückmeldungen von Gästen, die der Meinung waren, dass es vielleicht jetzt doch an der oberen Grenze ist.
Gleichwohl wird Andermatt Zedrun auch im kommenden Jahr am Modell der dynamischen Preise festhalten und damit an Spitzentagen 70 Franken und mehr für eine Tageskarte verlangen. Die Bergbahnen erhoffen sich mit dem neuen Preismodell, die Gäste während der Saison besser zu verteilen und gleichzeitig mehr Einnahmen zu erzielen, vor allem in den absoluten Spitzenzeiten. Zumindest in der Theorie sollte das möglich sein. Ob unter dem Strich tatsächlich mehr Geld in der Kasse der Skiarena Andermatt Zedrun bleibt, kann Silvio Schmid heute allerdings noch nicht sagen.
Ob wir dann im Gesamten letztlich mehr verkauft haben, das können wir dann erst Ende Saison sagen.
Wie Andermatt Zedrun verabschieden sich auch andere Bergbahnen von den starren Preisen. Die Jungfraubahnen beispielsweise setzen bereits ab dieser Sommersaison auf wechselnde Tarife. Und Zermatt, als Gebiet mit den meisten Skigästen in der Schweiz, führt ab kommender Wintersaison ebenfalls ein dynamisches Preismodell ein. Valerie Perrin, Medienverantwortliche bei den Zermatt-Bergbahnen.
Das größte Ziel ist es natürlich nicht, mehr Umsatz durch höhere Preise zu generieren, aber wirklich, dass man halt die Nachfrage glätten kann.
Und letztlich ist das neue Preismodell auch eine Reaktion auf die jüngste Entwicklung innerhalb der Bergbahnbranche. Sosfe und andere Skigebiete bieten Saisonpässe für wenige hundert Franken an. Selbst Zermatt, als traditionsreicher Wintersportort, kann sich diesem Preisdruck nicht ganz entziehen. Valerie Perrin sagt es so.
Mit dem neuen Preismodell möchten wir halt auch dem Preisdumping-Phänomen in der Schweizer Seilbahnbranche ein bisschen entgegenwirken und halt so auch ein bisschen flexibler dem Kunden gegenüber sein.
Egal ob günstige Saisonkarten oder dynamische Preise wie in Andermatt-Sedrun, in den Schweizer Berggebieten sind definitiv neue Zeiten angebrochen, was die Preisgestaltung betrifft.
Ja, wir haben es im Beitrag gehört, solche dynamischen Preismodelle kommen immer mehr. Matthias Heim, was heißt das für mich als Skitourist?
Ich kann das als Kunde ganz gezielt nutzen, wenn ich weit im Voraus weiß, wann ich auf die Piste will, und dann kann ich eben von den günstigen Preisen profitieren. Allerdings trage ich dann halt bis zu einem gewissen Grad das Wetterrisiko, weil ich ja zum Buchungszeitpunkt noch nicht weiß, wie dann das Wetter am Tag X sein wird. Auf der anderen Seite zahle ich dann halt etwas mehr, wenn ich zeitlich nicht flexibel bin, eben am Wochenende auf die Skipiste will, wenn alle anderen auch dort sind.
Wie transparent ist eigentlich diese dynamische Preisgestaltung? Also bei den Flugtickets gibt es ja diese Transparenz nicht.
Ja, diese dynamischen Preismodelle sind in der Tat nicht sehr transparent. Bislang konnte man ja sagen, in Andermatt kostet die Tageskarte 62 Franken, in Adelboden beispielsweise 64 Franken. Diese Transparenz, die gibt es nicht mehr. Jetzt ist es halt so, dass fast jeder Tag einen anderen Preis hat. Aber wenn man die Karte gekauft hat, egal ob weit im Voraus oder am bestimmten Tag, einmal gekauft, ändert sich dann der Preis nicht mehr.
Informationen von Matthias Heim. Danke. Skipässe, die können preislich noch so attraktiv sein, wenn die Bergbahn stillsteht, ist nichts mehr mit Skifahren. Das merken Skitouristen derzeit in Grand Montana, wo der Besitzer, ein tschechischer Milliardär, seine Lifte kurzerhand abstellen ließ, weil die Gemeinde die Bergbahnen nicht genügend unterstütze. Ich fragte darum Andreas Keller, Mediensprecher des Verbandes Seilbahnen Schweiz, Schweizer Bergbahnen in ausländischer Hand, ist das eigentlich ein Einzelfall?
Nein, ein Einzelfall nicht. Es gibt diverse Bahnen, wo zumindest ausländische Beteiligungen herrschen. Aber in aller Regel sind sie schon ziemlich schweizdominiert, die Seilbahnen in der Schweiz.
Sind ausländische Beteiligungen ein Problem?
Nein, grundsätzlich nicht.
Außer?
Außer wenn es so läuft, wie es jetzt offenbar in Montana läuft. Also wie man quasi Meinungsverschiedenheiten lösen will, die sind schon relativ speziell.
Also wenn dann verschiedene Kulturen aufeinanderprallen sozusagen?
Ja, das ist eine Frage, ob es Kultur ist oder nicht. In Montana hat man es offenbar nicht anders lösen können. Es ist eigentlich mehr eine Frage, man sollte den Gast im Fokus haben. Der Gast ist das Wichtigste für unsere Branche. Und von daher gesehen ist natürlich die aktuelle Lösung jetzt mit die Bahn einfach schließen ganz sicher nicht das, was der Branche gut tut.
Wie sieht es eigentlich aus mit Bergbahnen, die an die Börse gehen? In der Schweiz sind es 3, die börsenkotiert sind, die Jungfraubahn, Titlisbahn und die Bahnen in Zermatt. Und man sieht, dass die Aktien dieser Bahnen steigen. Ist das die Zukunft der Schweizer Bergbahnen, der Gang an die Börse?
Das ist schwierig zu beurteilen. Diese Bahnen, die an der Börse kotiert sind, das sind die Leuchttürme. Die sind in einer Liga, wo viele andere in der Schweiz gar nicht mitspielen können. Sie haben zum Teil auch ganz andere Segmente, also das Großgruppengeschäft mit den Gruppen aus Asien, aus Middle East, Übersee. Die haben andere Segmente, andere Chancen und natürlich auch andere Kapitalmöglichkeiten.
Aber Herr Keller, wer an der Börse ist, der muss wachsen, der muss für seine Aktionäre attraktiv bleiben.
Ja, das ist so. Der muss einen gewissen Gewinn erzielen, er muss Gewinnausschüttungen machen können und das bedingt natürlich, dass man das entsprechend auch einfährt, diesen Gewinn.
Das heißt, mehr bauen.
Nicht zwingend, das kann auch Marketinginnovationen sein. Wenn man das geschickt macht, muss das gar nicht zwingend bauen sein. Ganz klar ist, man muss mit den Anlagen wettbewerbsfähig sein, sonst funktioniert das nicht. Aber es ist nicht zwingend ein Bauprojekt.
Es ist unbestritten, Bergbahnen sind für einen Tourismusort wichtig. Der Unterhalt dieser Bahnen, der kostet aber zum Teil sehr viel. Wie ist eigentlich die Beziehung der Gemeinden zu ihren Bahnen, so ganz grundsätzlich gefragt?
Also da muss man eines sehen, eine Seilbahnunternehmung hat eine enorm wichtige Funktion für eine Tourismusregion in den Alpen. Also sie sind sozusagen das wirtschaftliche Rückgrat dieser Orte und da hängt sehr viel daran, das Gewerbe, auch die Läden, zum Teil sogar Bildungsinstitute, also sehr viel hängt daran. Und Da muss sich jede Region sehr gut überlegen, was ist mir diese Seilbahnunternehmung wert? Also ist es so, dass es sich je nachdem lohnt, mit öffentlichen Geldern eine Unternehmung mitzutragen, zu unterstützen? Diese Frage muss aber jede Region für sich selber beantworten und genau diese Frage stellt sich jetzt ja offenbar in Grand-Montana.
Das sagt Andreas Keller vom Verband Seilbahnen Schweiz. Weil die Schweiz Mitglied von Schengen ist, muss auch die Schweiz ihre Waffengesetze verschärfen als Reaktion auf Terroranschläge in Europa. Was den Schützen und der SVP nicht passt, sie sehen das Schweizer Waffenrecht in Gefahr und drohen mit dem Referendum. Tatsache ist, in der Schweiz kommen jedes Jahr etwa 200 Menschen durch Schusswaffen ums Leben. Jeder Tote sei einer zu viel, sagen mehrere Organisationen wie etwa die SP Schweiz, die Psychiatrieärzte und die Evangelischen Frauen Schweiz. Sie kämpfen gemeinsam für eine Verschärfung des Waffenrechts und werden dabei von unerwarteter Seite unterstützt. Ruth Wittwer.
Die Verschärfung des Waffenrechts ist ein eher linkes Anliegen. Beim Zusammenschluss der Verbände und Parteien macht jedoch auch ein ungewöhnlicher Verfechter mit. Der Verband Schweizerischer Polizeibeamter. Es gehe eben um die Sache, betont Generalsekretär Max Hoffmann.
Diese Behauptung, es sei eine linke Idee, das muss man eigentlich verneinen. Es ist ein Dossier, das sehr viele Menschen betrifft, die sicherlich nicht alle bei der SP sind.
Meint Max Hoffmann, laut der revidierten Waffenrichtlinie des Bundesrats müssen halbautomatische Waffen innerhalb 3 Jahren registriert werden. Und Waffenhändler sind verpflichtet, den Kantonen alle Transaktionen zu melden. Den Polizeibeamten geht das aber noch zu wenig weit. Sie wollen die Nachregistrierung aller Waffen anregen. Dazu verlangen sie seit Jahren schon ein zentrales Waffenregister, das mit Europa vernetzt sei, sagt Max Hoffmann.
Wir haben auch einen großen Anteil an Ausländern in der Schweiz und vielleicht haben die bei der Einreise ihre Waffe mitgenommen und wir wissen gar nichts davon. Uns geht es eigentlich darum.
In der Waffenrichtlinie des Bundesrats ist jedoch weiterhin kein zentrales landesweites Waffenregister vorgesehen. Die Kantone führen aber Register, die untereinander auch vernetzt sind. Von der Forderung der Polizeibeamten nach einem nationalen Register hat SVP-Nationalrat Werner Salzmann noch nie gehört. Salzmann ist Präsident des Berner Schießsportverbands und Wortführer der Gegner der neuen Waffenrichtlinien. Er ist erstaunt, dass der Polizeibeamtenverband ein Anliegen der Linken unterstützt.
Das ist genau das, was mich erstaunt, warum dieser Verband in einer linken Partei einer solchen Pressekonferenz mitmacht. Es hat auch Polizisten, auch namhafte Kriminalpolizisten, die sehen die Sachlage in ganz einer anderen Auslegeordnung und unterstützen auch unser Gedankengut.
Dass der Polizeibeamtenverband ein nationales Waffenregister verlangt, kommt darum bei Nationalrat Salzmann auch nicht gut an.
Dieses nationale Waffenregister wurde gefordert im Zusammenhang mit der Waffeninitiative. Das Volk hat diese Waffeninitiative sehr deutlich abgelehnt. Und hier geht es um die Untergrabung eines Volkswillens, den wir gar nicht akzeptieren können.
Salzmanns Partei, die SVP, bekämpft alle ihrer Meinung nach unnötigen Verschärfungen im Waffenrecht. Sie ist auch mit der revidierten Vorlage des Bundesrats nicht zufrieden. Die Partei will das Referendum ergreifen, wenn die Vorlage des Bundesrats nicht weiter an ihre Vorstellungen angepasst wird. Sie wird nun zuerst in der Sicherheitspolitischen Kommission behandelt. Nationalrat Salzmann schätzt, dass die Vorlage danach in der Sommer- oder Herbstsession in den Nationalrat kommt.
Die politische Diskussion über ein neues Waffenrecht in der Schweiz ist das eine. Es gibt aber auch noch eine andere Ebene, wenn noch gar keine Waffen im Spiel sind, aber möglicherweise ins Spiel kommen könnten. Bei Bedrohungen von Amtspersonen zum Beispiel. Da arbeitet die Polizei mittlerweile mit Softwareprogrammen, betreibt sogenanntes Bedrohungsmanagement mit dem Ziel, schwere Verbrechen verhindern, bevor sie passieren. Dabei werden Daten der möglichen Gefährder angelegt und das ist heikel wegen des Datenschutzes. Inlandredaktorin Sabine Gorsche.
Jérôme Endras ist forensischer Psychologe und Stabschef im Zürcher Amt für Justizvollzug. Er ist der Miterfinder der Software Octagon, die bei der Zürcher Kantonspolizei seit 2 Jahren im Einsatz ist.
Octagon ist ein Beurteilungssystem, das vor allem Polizei dabei unterstützen soll, zu entscheiden, ob jetzt bei einer Person, die bedrohlich in Erscheinung getreten ist, reagiert werden soll oder nicht.
Ob jemand von Octagon als sogenannter Gefährder überprüft wird, entscheidet die Polizei.
Dann, wenn jemand anfängt, uns wirklich Sorgen zu machen.
Wer so erfasst wird, dessen Daten sind dann 10 Jahre lang gespeichert, auch wenn die Person gar nicht straffällig wird. Dossier erstellen von Personen, die noch nichts strafrechtlich Relevantes gemacht haben, das ist juristisch heikel, sagt Strafvollzugsexperte Benjamin Brecker. Zwar habe die Polizei klar den Auftrag, die Bürger vor Gewalt zu schützen, doch
hier geht es um die Vorverlagerung. Es geht darum, im präventiven Sinne in die Grundrechte der Bürger einzugreifen. Und dafür braucht es in einem Rechtsstaat eine rechtliche Grundlage.
Die Zürcher Kantonspolizei stützt sich dafür auf das kantonale Polizei- und das Informations- und Datenschutzgesetz. Das sei in Ordnung, sagt der Zürcher Datenschützer Bruno Beriswil, der den Einsatz von Octagon letztes Jahr überprüft hat. Kritischer sieht es Claudia Mund, Datenschutzbeauftragte des Kantons Zug. Der Kanton Zug will nämlich, genau wegen des Bedrohungsmanagements, das Polizeigesetz anpassen.
Aufgrund der Schwere des Grundrechtseingriffs ist es richtig, dass man gesetzliche Grundlagen schafft, die transparent darlegen, was das Bedrohungsmanagement umfasst, was es ist und wie es gehandhabt wird.
Claudia Mund, die auch im Vorstand der Schweizerischen Datenschutzbeauftragten ist, kritisiert noch einen weiteren Punkt.
Insbesondere finde ich es auch wichtig, dass die Definition, was ein Gefährder denn überhaupt ist, in einem Gesetz verankert ist. Das macht es auch für die Verwaltungsmitarbeiter einfacher einzuschätzen, ob sie jemanden, eine auffällige Person, melden sollen, dürfen oder nicht.
Nebst Zug sehen auch weitere Kantone Handlungsbedarf. Luzern, Solothurn, Basel-Land und auch die Stadt Zürich sind im Moment daran, die gesetzlichen Grundlagen für das Bedrohungsmanagement zu überprüfen oder neu zu schaffen.
Ganz große Schlagzeilen waren das, als vor 2 Jahren ein internationales Journalistenkonsortium die Panama Papers veröffentlichte. Ans Licht kam, wie Reiche aus Politik, Wirtschaft und Sport ihr Geld vor dem Fiskus versteckten. Die Enthüllungen waren so brisant, dass der isländische Premierminister zurücktrat und auch andere Prominente wie der britische Regierungschef David Cameron oder Fußballstar Lionel Messi gerieten unter Beschuss damals. In mehr als 150 Ländern wurden Strafverfahren eröffnet. Aber was haben die Enthüllungen darüber hinaus bewirkt? Maren Peters.
Die Panama Papers waren sehr wichtig, betont Pascal Saint-Amand, Direktor der Steuerabteilung bei der Industrieländerorganisation OECD.
Les Panama Papers ont été importants parce qu'ils ont révélé au grand public des pratiques que nous connaissons.
Sie haben auch der großen Öffentlichkeit die Praktiken der Steuerhinterziehung aufgezeigt, die wir Experten schon lange kannten. Und sie haben uns ermöglicht, die letzten Steueroasen zu knacken, die sich bis dahin dem Kampf gegen das Bankgeheimnis widersetzt hatten. Diese Enthüllungen haben die Politik mobilisiert, sagt Saint-Amand.
Voilà, les Panama Papers sind in quelque sorte la dernière couche.
Kurzum, die Panama-Papiere waren so etwas wie das i-Tüpfelchen, das es noch brauchte, um unsere Arbeit zu vollenden, sagt er geradezu euphorisch. Aber es bleibe noch einiges zu tun. Eine deutlich nüchternere Bilanz zieht Daniel Tellesklaff, der Leiter der liechtensteinischen Geldwäschereibehörde. Es habe sich zwar etwas bewegt, aber ausgetrocknet worden sei die globale Offshore-Industrie als Folge der Panama Papers sicher nicht, sagt er.
Es bleibt dabei, Panama ist immer noch der Discounter auf dem Markt der Sitzgesellschaften.
Auch an der nötigen Transparenz für Briefkastenfirmen fehle es in den meisten Ländern noch.
Wir müssen sicherstellen, dass alle, die mit solchen Gesellschaften Geschäfte tätigen, wissen, wer wirklich dahinter steckt.
Und doch hätten die Panama-Papiere Wirkung gezeigt, sagt der Experte.
Ich glaube, sie haben ein erhöhtes Bewusstsein verschafft. Viele Behörden legen mehr Wert darauf, wie mit solchen Gesellschaften umgegangen wird.
Es sei zwar nicht grundsätzlich verboten, eine Offshore-Gesellschaft für die Durchführung von finanziellen Transaktionen zu nutzen, aber das Risiko, sie zur Steuervermeidung oder zur Geldwäscherei zu nutzen, sei eben groß. Auch die Schweizer Finanzaufsicht FINMA schaut inzwischen genauer hin. Nach den Panama-Papieren nahm sie mehr als 30 Banken ins Visier und prüfte, ob sie gegen die Geldwäschereibestimmungen verstoßen hatten. Doch nur in einem einzigen Fall, bei der Gazprombank Schweiz, eröffnete die FINMA ein Verfahren. Für Ermittler wie Daniel Tellesklaff ist das enttäuschend.
So viel an Resultaten dieser Ermittlungen hat man ja noch nicht gesehen, aber da mag vielleicht noch ein bisschen mehr kommen.
Immerhin, das Geschäftsgebaren der Banken habe sich verändert, meint Tellesklaff. Sie seien im Umgang mit ihren Kunden vorsichtiger geworden. Nachholbedarf sieht der Ermittler dagegen noch beim Parlament.
Hier besteht noch eine Lücke, nämlich die, dass Personen, Anwälte zum Beispiel oder Treuhänder, die Gesellschaften gründen und betreiben, ohne dass sie selber mit dem Geld in Berührung kommen, nicht dem Geldwäschegesetz unterstellt sind.
Sie müssten ihre Kunden also immer noch nicht fragen, woher das Geld kommt, das sie anlegen. Diese Lücke, die der Schweiz bereits eine Rüge der OECD einbrachte, müsste geschlossen werden, fordert der Geldwäschereiexperte. Es tut sich auch etwas, allerdings nur langsam. Im Juni beginnt die Vernehmlassung für ein entsprechendes Gesetz. Es könnte frühestens 2020 in Kraft treten, heißt es bei der Finanzverwaltung. Vorausgesetzt, es gibt eine Mehrheit.
Und damit wird es 13 Uhr. Wilfried Meichtri und die starken Frauen. Der Historiker, Schriftsteller und Drehbuchautor zu seiner neuesten Doku-Fiktion «Bis ans Ende der Träume». Gleich im ersten Vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Christian Lüscher.
Laut Facebook sind in der Schweiz 30.000 Personen vom Datenleck beim Unternehmen betroffen. Die Daten wurden über eine seltene App abgesogen. Weil aber auch Freunde der Nutzer und deren Freunde mit einbezogen wurden, gab es eine Vervielfachung. Der Verband Schweizerischer Polizeibeamter fordert härtere Strafen bei Gewalt und Drohungen gegen Beamte. Das Strafgesetzbuch sei diesbezüglich nicht mehr zeitgemäß. Frankreichs Regierung zeigt sich vor der nächsten Streikwelle im Bahnverkehr unnachgiebig. Premierminister Edouard Philippe sagte, man sei zwar offen für Gespräche über das Tempo der Sanierung, aber dazu brauche es klare Bekenntnisse zu Reformen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.